Wie werden Menschen frei? Heute beantworten wir diese Frage, indem wir uns einen Bericht anschauen über die Ereignisse in Ephesus. Paulus besuchte diese Stadt auf der zweiten und auf der dritten Missionsreise und unser Bericht heute handelt von der dritten Missionsreise. Das ist die blaue Linie, kann man kaum erkennen, oder? Paulus kam durch die Zentraltürkei, also heutige Zentraltürkei, an die Küste nach Ephesus. Und in dieser Stadt blieb Paulus 2 Jahre lang, so lang wie in sonst keiner anderen Stadt. Er arbeitete als Zeltmacher und nebenher lehrte er noch das Evangelium. Ephesus. Was war das für eine Stadt? Sie zählte zu den größten Städten des Römischen Reiches. Man schätzt zwischen 200.000 und 400.000 Einwohner. Es war die erste Hauptstadt der Provinz Asia, des vorderen Teils in der heutigen Türkei, zum Mittelmeer hin. In dieser Stadt gab es die All-Ionischen Spiele. Die waren damals genauso berühmt wie die Olympischen Spiele und es wurde dafür auch ein großes Stadion gebaut. Es gab auch ein Theater mit Plätzen für 25.000 Personen. Zentral in dieser Stadt war ein Tempel der Göttin Diana. Dieser Tempel zählte zu den 7 Weltwundern der damaligen Zeit. 220 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut. Das ist eine Rekonstruktion, also es steht von diesem Tempel nichts mehr. Und die Leute damals sagten voller Stolz, die Sonne sieht nichts Schöneres in ihrem Lauf als den Tempel der Diana. 130 Meter lang, 67 Meter breit, 127 Säulen aus Marmor, davon 36 mit Gold und mit Edelsteinen verkleidet. Und dieser Tempel wurde auch als Bank benutzt. Geld war überall ein Thema und gleichzeitig war Geld kein Thema, denn das hatte man einfach. Nach Ephesus in diese Bank, in diesen Tempel hinein, brachten aus der ganzen Welt die Leute ihre Schätze und bewahrten es dort auf. Das war so ähnlich wie Schweiz oder Liechtenstein. Diana war eine Fruchtbarkeitsgöttin. Und sie wird dargestellt als eine Frau mit vielen Brüsten. Dementsprechend gab es auch viele ekstatische Gottesdienste, die da gefeiert wurden. Und Freizügigkeit war in Ephesus gang und gäbe. Dazu kam noch, dass in Ephesus eine Sache sprichwörtlich für die damalige Zeit war. Es gab die sogenannten ephesischen Briefe. Das waren Papierstücke mit Zaubersprüchen aller Art. Dazu gehörten Amulette, die für Schutz und für Erfolg sorgen sollten. Die wurden damals verkauft und bekamen diesen Namen ephesische Briefe als Stellvertretung für alles, was mit irgendwelchen Zaubersprüchen zu tun hatte. Das ist so ähnlich, wie wenn wir heute von Tempos sprechen und wir meinen Papiertaschentücher. Da steht diese Marke für alles, was damit zusammenhängt. So war es damals auch. Die Epheser waren frei. Sie waren frei, alles zu tun und zu glauben und zu leben. Und ihre Freiheit nutzten sie auch, um sich mit okkulten, also mit geheimen, mit übersinnlichen Praktiken, Macht und Wissen zu verschaffen. Aber eine Begleitung von Okkultismus und Esoterik ist immer auch die Angst. Darüber spricht man nicht, auch heute nicht. Aber diese Angst ist heimlich und unheimlich immer da. Und so waren die Epheser frei, in jede Richtung sich zu binden. Und in dieser Stadt predigte Paulus das Evangelium von Jesus Christus. Apostelgeschichte 19 lesen wir diesen Bericht. Ich möchte als erstes mal die Auswirkungen anschauen. Es wird geschrieben von dem Arzt Lukas, der diesen Bericht verfasst hat. So geschah es, dass alle in der Provinz Asia, Juden wie Nichtjuden, die Botschaft des Herrn hörten. Das Evangelium hat sich ausgebreitet in der ganzen Gegend. Einige kommen zum Glauben, sie schließen sich zusammen und sie geben das Evangelium weiter, so wirksam, dass nach 2 Jahren die ganze Provinz von Jesus Christus gehört hat. Und nach diesen 2 Jahren oder so zum Ende hin wird berichtet, so erwies die Botschaft des Herrn ihre Macht und breitete sich immer weiter aus. Jesus Christus veränderte das Leben der Menschen so zum Guten, dass immer mehr diese Freiheit selbst auch erleben wollten. Und der Aberglaube in dieser Stadt Ephesus, er verlor so sehr an Kraft, dass ein ganzer Geschäftsbereich einbrach. Nämlich die Leute, die Götzenbilder herstellten, Amulette machten, Zauberbriefe schrieben und verkauften und vor allem die, die Tempelstatuen von der Diana als Souvenir und als Talismane weiterverkauften, das lief nicht mehr. Und die Verkäufer schlossen sich zusammen, weil sie so empört waren und sie machten eine Demo in der Stadt gegen Paulus und gegen seine Botschaft und so versammelte sich die ganze Stadt in diesem riesigen Theater und eine ganz spannende Geschichte, ich erzähle sie euch nicht weiter, ihr könnt sie weiterlesen, aber so war das. Das Evangelium hat diese Stadt verändert. Die Freiheit, die Jesus Christus gibt, hat tatsächlich die Kraft, eine Gesellschaft zu verändern. Das fand ich klasse, als ich das gelesen habe. Stellt euch vor, dass wir das Evangelium hier so weitersagen, dass die ganze Provinz Rheinhessen davon erfährt. Das wäre was, oder? Stellt euch vor, dass immer mehr Leute zur Gemeinde dazukommen, weil sie sagen, diesen Jesus möchte ich auch erleben. Weil sie endlich loskommen von Bindungen und von kleinmachenden Ängsten. Stellt euch vor, dass Menschen, die bei uns durch Jesus Christus befreit werden, zu einem sinnvollen und zu einem lohnenden Leben finden und sich ganz dafür einsetzen. Das wäre was, oder? Jetzt lasst uns weiterschauen. Wie ist es denn damals passiert? Wie geschieht es, dass Jesus das Leben so sehr verändert, dass viele sich dem anschließen wollen? Wir lesen, Paulus ging in die Synagoge. 3 Monate lang predigte er dort unerschrocken von Gottes Reich und versuchte, viele Menschen zu überzeugen. Es gab aber auch einige, die sich ablehnend verhielten und sich immer mehr verschlossen. Diese spotteten in aller Öffentlichkeit über die rettende Botschaft. Da trennte sich Paulus von ihnen und verließ mit den anderen Christen die Synagoge. Von nun an predigte er täglich im Lehrsaal eines Mannes, der Tyrannus hieß. Das tat er 2 Jahre lang, sodass alle in der Provinz Asia, Juden wie Nichtjuden, die Botschaft des Herrn hörten. Es sind hier 3 Dinge, an denen ich sehe, wie Paulus die Menschen in die Freiheit führte. Und jetzt kannst du vielleicht für dich sagen, oh, da kann ich ja lernen, wie könnte ich Menschen in die Freiheit führen? Oder vielleicht sitzt du heute hier und sagst, ich höre mal genau zu und möchte das auch für mich erleben. Wie ist das damals passiert und wie kann ich heute in die Freiheit hineinfinden? Das Erste, was hier geschieht, Paulus predigt mit Freimut. Freimut. Das ist ein altes Wort, haben vielleicht manche überhaupt noch nie gehört. Ich benutze es aber extra. Ich habe noch kein besseres gefunden, dass das so umschreibt, was hier geschieht. Frei und frisch und mutig, mit großer Selbstverständlichkeit, aus voller Überzeugung und gleichzeitig so ganz natürlich. So spricht Paulus hier von Jesus. Wer selbst durch Jesus frei geworden ist, der hat auch diesen Freimut, diese Freiheit, das anderen zu erzählen. Ganz natürlich. Und dann erzählt Paulus nicht nur, sondern ich entdecke, er macht eine 2. Sache. Er führt zu einer Entscheidung hin. Paulus predigte nicht nur, um mal was Nettes gesagt zu haben, sondern er predigte, um die anderen von dieser Botschaft zu überzeugen. Er wollte die Botschaft nicht aufzwingen. Er wollte auch nicht Menschen überreden, etwas zu tun, was sie eigentlich nicht wollten. In diesem Wort überzeugen, da steckt dieser dringende Wunsch, dass Paulus es so erklären wollte, es so darstellen wollte, dass bei den anderen eine innere Überzeugung entsteht und sie sagen, Mensch, das will ich auch, das ist ja richtig gut. Das Evangelium kann immer nur freiwillig angenommen werden. Freiwillig. Doch es muss dann auch angenommen werden. Das Hören allein genügt nicht. Es gut zu finden und zu sagen, klingt doch ganz in Ordnung, das genügt auch nicht. Eine logische Zustimmung, dass ich sage, das leuchtet mir irgendwie ein, auch das genügt noch nicht, um in Richtung Freiheit unterwegs zu sein. Die Lehre von Paulus, sie zielte auf eine Entscheidung hin. Vertraust du dich Jesus Christus an mit deinem ganzen Leben? Oder lebst du weiter ohne ihn? Der Weg zur Freiheit in Jesus Christus führt genau über diese Entscheidung. Und wenn du sagst, Jesus, ja, ich will mit dir leben. Du sollst mein Herr sein, nimm das weg, was mein Leben klein macht, dann wird genau das geschehen und dann wird Jesus das in dir bewirken. Es ist die Entscheidung, die du triffst und durch die Jesus Zugriff und Eingriff auf dein Leben bekommt. Der Weg zu Jesus Christus und in die Freiheit hinein führt alleine über diese Entscheidung. Und jetzt kann es manchmal sein, dass es uns so geht, aus Angst vor Ablehnung, dass die anderen sagen, das wollen wir nicht, verpassen wir es, sie in diese Entscheidung hineinzustellen. Und wir ersparen uns und den anderen auch diesen Schmerz, dass sie sagen, will ich nichts mehr zu tun haben. Damit erleben wir aber auch gleichzeitig nicht, wie Jesus frei macht und wie er ein Leben verändert. Deswegen gehört es immer dazu, dass wir Entscheidungen treffen und dass wir andere einladen, ebenso Entscheidungen zu treffen. Ohne Entscheidung gibt es kein neues Leben und keine Freiheit. Was entdecke ich noch auf diesem Weg zur Freiheit hin? Ganz spannend bei Paulus. Er intensiviert seine Arbeit. Erst beginnt er einmal wöchentlich in der Synagoge zu predigen. Und dann kam Paulus dahin, dass er einmal täglich 7 Tage die Woche bei Tyrannus in seiner Philosophenschule predigte. In einem anderen Text wird sogar noch konkreter berichtet, dass Paulus von 11 Uhr bis 16 Uhr dort lehrte. 11 Uhr bis 16 Uhr damals in dieser Zeit, das war Mittagspause. Die Zeit, wo keiner arbeitete, hat Paulus genutzt, um das Evangelium weiterzusagen. Man sagte sogar in Ephesus, tags um 1 Uhr schlafen in Ephesus mehr Leute als nachts um 1. Aber das war die Zeit und Paulus hat alles eingesetzt. Morgens und nachmittags und abends gearbeitet und die Mittagszeit hat er das Evangelium gepredigt. Von alten Predigern habe ich gehört, in Zeiten von einem großen Interesse am Evangelium, da sagten die, und wenn wir krank sind, dann predigen wir uns wieder gesund. Von wegen Pause. Jetzt ist es dran, intensiv zu arbeiten und alles zu geben. Und diese Phase dauerte, diese intensive Phase dauerte 2 Jahre in Ephesus. Und ich glaube, es ist heute noch genauso. Wenn Freiheit in einer Stadt entstehen soll, dann braucht es einen ganzen Einsatz. Und dieser Einsatz, das sehen wir auch in Ephesus, der lohnt sich wirklich. Und so kam es zu diesen schier unglaublichen Geschichten. Wir lesen weiter in der Apostelgeschichte. Gott ließ durch Paulus ganz erstaunliche Wunder geschehen. Die Leute legten sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt hatte, morgens von seiner Arbeit, und Kleidungsstücke von ihm auf die Kranken. Und sie wurden gesund und die Dämonen verließen sie. Im ganzen Land gab es jüdische Geisterbeschwörer, die umherzogen und böse Geister austrieben. Einige von ihnen versuchten, Dämonen dadurch auszutreiben, dass sie über den Besessenen den Namen von Jesus, dem Herrn, aussprachen. Sie sagten: Wir beschwören euch bei dem Jesus, den Paulus verkündet. Und das taten auch 7 Söhne eines gewissen Kephas. Er gehörte zu den obersten jüdischen Priestern. Doch der Dämon verhöhnte sie. Jesus kenne ich und Paulus kenne ich auch, aber wer seid denn ihr? Dann stürzte sich der Besessene auf sie, warf sie zu Boden und überwältigte sie, sodass sie schließlich alle nackt und verwundet aus dem Haus fliehen mussten. Bald wusste ganz Ephesus, Juden wie Nichtjuden, von diesem Vorfall. Und alle waren zutiefst erschrocken. Und der Name des Herrn Jesus wurde nun überall gelobt, weil Jesus andere freigemacht hat. In unserer aufgeklärten Gesellschaft fällt dieser Teil des Berichtes unter die Rubrik Märchen und Legenden. Wir sind inzwischen so weit, dass wir alles natürlich und psychologisch erklären. Wir brauchen keine Vorstellung von Geistern mehr, um mit rätselhaften Erscheinungen umgehen zu können. In unserer Zeit wird dieser Bericht, dieser Teil des Berichtes einfach abgetan. Die Bibel lehrt uns aber genau das. Und die Berichte von Leuten, die sich auf diese Mächte eingelassen haben, zeigen uns auch heute noch, dass es diese Mächte gibt. Und wenn wir das Böse in der Welt beobachten, dann liegen solche Geister und Mächte als Erklärung manchmal auch ganz nah. Ich habe euch in die Cloud für heute einen Link gelegt zu einem Interview mit einer ehemaligen Schamanin. Und sie erzählt und sagt, ich habe Dämonen gesehen. Es ist eine Wirklichkeit. Schaut es euch mal an. Paulus schreibt einige Jahre später einen Brief an die Gemeinde in Ephesus und dort erwähnt er diesen gleichen Sachverhalt noch einmal, Kapitel 6, Vers 12. Denn wir haben nicht mit Fleisch und mit Blut zu kämpfen, also menschliche Mächte, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Das ist eine Wirklichkeit, mit der wir heute in unserer Zeit noch ganz genauso zu tun haben. Es gibt eine Freiheit, die bekommen wir durch ein neues Denken, durch neue Werte, die uns in ein neues Verhalten hineinführen. Es gibt eine Freiheit, die bekommen wir durch eine körperliche oder durch eine seelische Heilung. Und es gibt eine Freiheit, die bekommen wir, wenn wir von der Herrschaft von bösen Geistern und Mächten befreit werden. Wie sieht die Bibel das Ganze? Die Bibel lehrt uns, da gibt es Gott und es gibt den Satan. Beide sind Personen und Mächte, die Einfluss haben. Und Gott hat seine Engel, die ihn umgeben und die ihm dienen, und der Satan hat seine Dämonen, die für ihn eintreten. Und Gott und Satan, beide sind voneinander radikal getrennt. Und beide stehen nicht auf einer Ebene. Es ist immer so, dass Gott stärker ist und dass der Satan nicht die Macht hat über ihn. Jetzt ist es so, dass es einen Machtbereich gibt, den Machtbereich Gottes. Da hat der Satan keinen Einfluss und keine Macht. Und wir nennen das auch mit dem Wort Himmel. Und dann gibt es einen alleinigen Machtbereich des Satans, einen Bereich ohne Gott, ohne all das Gute. Und diesen Ort beschreiben wir mit dem Begriff Hölle. Und zwischen diese beiden Reiche hinein schafft Gott Raum und Zeit, unseren Kosmos, diese Weltzeit mit der Erde. Und Gott erschafft es als einen göttlichen Bereich, als einen himmlischen Bereich. Und er sagt, in diesem Bereich, dort herrscht Freiwilligkeit, Liebe und Treue. Und das ist genau das Gegenteil zu dem, was im Reich des Satans herrscht, nämlich Sklaverei. Das ist eine erzwungene Treue. Das ist eine Liebe durch Macht oder ein Marionettentum. Das ist eine fremdbestimmte Freiwilligkeit, eine gesteuerte, eine willenlose Liebe. Oder wir könnten es beschreiben mit dem Begriff der Prostitution. Das ist eine gekaufte Liebe. Alles andere als Freiwilligkeit und Treue, das herrscht im Reich des Satans. Und jetzt schafft Gott Raum und Zeit, und in diesem Kosmos besteht die Möglichkeit, freiwillig Gott zu lieben. Und diese Freiwilligkeit hat immer auch diese Möglichkeit in sich, ich kann mich auch anders entscheiden. Ich kann ausbrechen aus dem Ganzen. Und Gott schafft Adam und Eva. Und die beiden brechen irgendwann aus dieser freiwilligen Liebe zu Gott aus und geben dem Satan Raum im Paradies. Und mit dieser Entscheidung stürzen sie diese ganze Weltzeit, den ganzen Kosmos in den Machtbereich des Satans hinein. Die Grenze verschiebt sich. Und jetzt leben wir in einer gefallenen Welt. Von Gott abgefallen und hineingefallen in diesen direkten Einflussbereich des Teufels. Und wir leben in diesem Zustand der Trennung von Gott und der Zugehörigkeit zu Satan und seinem Reich. Und ohne die Hinwendung zu Gott durch Jesus Christus gehen alle Menschen auf einen Dauerplatz in der Hölle zu. Aber das Schöne ist, es gibt einen Ausweg. Und das ist das, was Paulus gepredigt hat. Ihr könnt euch anders entscheiden. Ihr könnt von diesen Mächten und von diesem Bereich frei werden und ihr könnt wieder hineinkommen in diesen Bereich der Liebe Gottes. Durch eure freiwillige Liebe zu Gott, was wir auch Glaube nennen können, findet ihr den Eingang in die himmlische Welt, den Ort dorthin, wo wirklich wieder Freiwilligkeit und Liebe herrscht und wo der Satan seinen Einfluss verliert. Und so leben wir jetzt in einer Zeit der Entscheidung. Und Gott wirbt mit seinem Sohn Jesus Christus um die Liebe seiner Menschen. Und er wirbt darum, dass sie sich ihm wieder freiwillig zuwenden und sagen, wir wollen zu dir gehören. Wir wollen uns wieder an dich binden. Wir wollen die Freiheit bei dir wiederfinden. Und gleichzeitig kämpft der Satan immer darum, die Menschen nicht zu verlieren, an sich zu binden. Und Gottes Weg heraus ist die Predigt, es ist die Liebe, es ist der Ruf zur Umkehr und die Einladung, sich zu entscheiden und sich zu bekehren, sich hinzuwenden, so wie Paulus es gepredigt hat. Und darüber Gnade und Vergebung zu empfangen, ein ewiges Leben in Gottes Herrlichkeit wiederzufinden. Und Gott leidet furchtbar darunter, wenn Menschen sagen, darauf lasse ich mich nicht ein. Ich bleibe lieber da, wo ich jetzt bin. Gottes Mittel und Gottes Weg ist die Liebe und die Einladung zu einer Entscheidung für ihn. Und der Weg des Teufels, sein Mittel, es ist Lüge und Täuschung und Verblendung und Ausübung von Macht. Lüge. Der Teufel macht uns immer wieder vor, na komm, Teufel und Hölle gibt's doch gar nicht. Das ist eine Vorstellung aus dem Mittelalter, komm, kannst du heute vergessen. Täuschung ist sein Mittel, dass der Satan uns vormacht, also böse bin ich doch gar nicht. Ich kann auch gut und tatsächlich, er kann auch gut. Und manchmal sieht es so aus, wenn die Wirkung gut ist, dann ist auch der Auslöser gut und alles, was gut tut, das muss auch richtig sein. Und so täuscht uns der Satan manchmal auch mit manchem Guten, was er tut. Und er verblendet uns. Verblendung ist noch so die nächste Stufe der Täuschung, dass es Irrlehren gibt und Denkweisen gibt, die wir so für wahr halten, dass wir sie gar nicht mehr durchschauen können. Das, was hinter dem Materialismus steht, ist so eine Verblendung. Nach dem Tod ist alles aus. Ja, klingt gut, oder? Vielleicht irgendwie logisch. Und doch merken wir innen drin, so ganz kann es nicht sein. oder eine andere Form der Verblendung ist. Am Ende landen doch alle bei Gott. Alles wird ganz von alleine gut, egal was du tust. Am Ende landen alle bei Gott. Das wird ja bedeuten, freiwillig oder gezwungen. Aber in Gottes Herrlichkeit im Himmel gibt es keine Gezwungenen. Niemand kann dort hineingezwungen werden. Wir kommen nur freiwillig dorthin durch eine Entscheidung. Und der Satan gebraucht seine Macht. Wir entdecken das heute im Bereich der Esoterik. Er will uns Macht geben, dass unser Leben harmonisch wird. Und wir können heute wieder Steine kaufen, wir können Feng Shui-Beratung machen, wie können die Kräfte in unser Wohnfühlaroma, Klima hineinkommen, sodass sie dort ihre Macht entfalten. Esoterik. Ein anderer Begriff ist Mantik. Da geht es um geheimes Wissen, um Zukunftsdeutung. Und wir haben inzwischen mehr Wahrsager als Pfarrer in Deutschland. Ein anderer Bereich ist Magie. Da geht es um geheime Kräfte, die wir bekommen. Wie finden wir Heilung? Wie kommen wir zu Stärke? Wie wird unser Leben erfolgreich? Und wir binden uns an solche Mächte. Und konkret sieht es heute aus, dass Wahrsagerei, Hellseherei, Gläserrückeln, Pendeln, Wünschenrudel gehen, Horoskope uns angeboten werden, um an Wissen und an Macht zu kommen. Yoga, auch ein Weg, um sich anderen Mächten zu öffnen, transzendentale Meditation mit dem Ziel, das Leben so zu öffnen, dass andere Kräfte hineinkommen. Und das Ganze geht hin bis hin zu Satanskulten, Voodoo, Besprechungen und Blutzeremonien. Wir tun manches als Scharlatanerie ab. Manchmal ist es auch so. Und gleichzeitig sind es oft Dinge, die uns binden. Und um an Wissen und an Macht zu kommen, sind Menschen bereit, sich an die verrücktesten und schlimmsten Dinge zu binden. Und manchmal binden sie sich an Dämonen und an satanische Mächte und geraten in Bindungen hinein, von denen sie es manchmal gar nicht wissen. Wir stehen in dieser Zerrissenheit, wir stehen in dieser Entscheidung drin. Worauf verlassen wir uns? Und der Satan möchte Einfluss auf uns Menschen gewinnen, indem er unsere Grundwerte und Gedanken bestimmt. Musik ist da manchmal ein ganz wesentlicher Teil, ein Medium, um Gedanken zu transportieren und um Menschen für diese Botschaft zu öffnen. Achte mal darauf, was du für Musik hörst. Und welche Botschaft diese Musik vermittelt. Welches Ziel diese Botschaft hat. Manchmal kommt es ganz harmlos daher. Es gab mal diese Gruppe Kiss. Die Älteren erinnern sich. Kiss, das klingt doch richtig nett, oder? Kiss, Kuss, das klingt ja so liebevoll. Aber Kiss war eine Abkürzung für Kings in Satans Service. Könige im Dienst des Satans. Das war ihre Botschaft, das war ihr Ziel, was sie wollten. Einfluss auf unsere Gedanken. Das andere, dass der Teufel manchmal direkten Einfluss auf unser Leben nimmt. Vielleicht hast du auch schon manchmal gedacht, Mensch, was hat mich denn da geritten, dass ich das jetzt gemacht habe? Wir könnten es auch personifiziert formulieren. Wer hat mich denn da geritten? Wer hatte denn da Einfluss auf mein Leben, auf mein Verhalten? Und dann gibt es manchmal auch dieses andere Phänomen, dass Leute vom Satan besessen sind und sich und ihr Leben ihm verschrieben haben und er dieses Leben als Ganzes steuert. Und der Übergang von den Gedanken bis dahin, dass wir in Satans Besitz kommen, der ist fließend. Und das Ganze hat Paulus gelehrt in Ephesus über Jesus Christus und über das Reich Gottes und über den Satan. Und er zeigt auf, dass es einen Weg in den Himmel gibt. Und als er das aufzeigt, erkennen Menschen und sagen, ich bin ja an das Böse gebunden. Und dann werden sie durch die Zuwendung zu Jesus Christus frei. Klar, denn Gott ist ja stärker als der Satan. Und dort, wo er auftritt, wo er in das Leben hineinkommt, dort muss der Satan weichen. Und diese neue Freiheit erkennen einige in Ephesus. Und sie denken sofort an ihre alten Geisterpraktiken. Und sie denken, dass Paulus ein neuer Magier ist, der einen stärkeren Geist hat. Und sie sagen, oh, den spannen wir doch für uns auch ein. Mit unserem Leben stehen wir zwar nicht hinter Jesus, aber wir wollen ihn gebrauchen. Magisch. Aber es geht schief. Denn weder Paulus noch Jesus sind Magier. Und der Name Jesu lässt sich nicht missbrauchen oder einfach für unsere Zwecke einspannen. Die Kraft Jesu erlebt der, der sich für ihn entscheidet. Erlebt der, der sich mit seinem Leben an ihn bindet. Und dort, wo wir uns an ihn binden, werden die Dämonen fliehen. Dort werden Bindungen gelöst. Und dort entsteht Raum für eine neue und befreite Lebensweise. Und damit bin ich am Schluss. Das ist der letzte Schritt. Der Schritt, der konkrete Schritt in diese Freiheit hinein. Und er besteht eigentlich aus zwei Schritten. Aus zwei Verhalten. Das erste ist das Bekennen. Und wir lesen dort in Ephesus, viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, bekannten jetzt offen, dass sie früher Zauberei getrieben hatten. Jetzt sprachen sie darüber. Jesus deckt Sünde auf und Jesus deckt auch die Dinge auf und die Mächte auf, an die wir gebunden sind. Und vielleicht spürst du jetzt auch, dass da in deinem Leben etwas ist, was deine Freiheit blockiert. Vielleicht entdeckst du in deinem Leben Ängste, die immer wieder auftauchen. Dann nimm das ernst. Diese Blockade wird sich nicht von alleine lösen. Und es könnte sein, es muss nicht sein, aber es könnte sein, dass sie auch mit diesen dämonischen Mächten zusammenhängt. Und dann muss sie offengelegt werden. Vor einem anderen ausgesprochen werden. Und dann Jesus hineingelassen werden, dass er dem Satan gebieten kann und dich freimachen kann. Lass uns miteinander reden und lass uns gemeinsam Jesus begegnen, dass Freiheit entsteht. Vielleicht musst du es bekennen, dass du bei einer Kartenlegerin warst. Vielleicht hast du dir ein Mantra geben lassen. Vielleicht hast du dich durch manche Meditationen für eine Macht geöffnet, die jetzt dein Leben mehr und mehr in der Hand hat. Bekennen. Und dann geschieht in Ephesus noch ein zweites. Zur Freiheit gehört auch ein klares sich davon trennen. Wir lesen, eine ganze Anzahl von ihnen brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie in aller Öffentlichkeit. Und man schätzte deren Wert auf 50.000 Silberstücke. Wie groß die Freiheit in Jesus Christus ist, zeigt sich auch an dieser radikalen Reaktion der Leute, die frei wurden. Die Zauberbücher, die Amulette, die Talismane werden verbrannt. Und hier wird sogar mal Statistik geführt. Nach so einer groben Schätzung haben sie damals festgestellt, das Ganze hat einen Wert etwa von 50.000 Silberstücke. Ein Silberstück war in der damaligen Zeit etwa der Tageslohn eines Arbeiters. Wenn wir das mal mit 120 Euro ansetzen, kommen wir auf eine Gesamtsumme von 6 Millionen Euro. Hätten sie das verkauft, dann hätten die in Ephesus ein gigantisches Gemeindezentrum bauen können. Aber sie haben es verbrannt, weil sie sagten, wir wollen doch nicht andere in diese Bindung hineinführen, von denen wir jetzt frei geworden sind. Und sie ließen hier ihre Unfreiheit zu Staub zerfallen und sie hingen nicht an dem Geldverlust und sie trauerten dem nicht nach, was sie hier jetzt verloren hatten, sondern sie freuten sich, dass Jesus sie frei gemacht hat. Vor einigen Wochen erzählte mir eine Frau aus der Gemeinde, wie sie einiges aus ihrem alten Leben entsorgte. Sie spürte die Bindung daran und den schlechten Einfluss auf sie und sie warf das Zeug einfach weg. Vielleicht musst du einigen von deinen CDs in die Tonne kippen. Vielleicht hast du einige esoterische Bücher im Schrank, die du wegschmeißen solltest. Vielleicht hast du Steine, von denen du dir Kraft versprichst. Vor einigen Jahren sprach ich mit einer Frau, die voller Angstzustände war, die nicht mehr schlafen konnte, die nachts Erscheinungen hatte. Ich nahm einen aus der Gemeindeleitung mit und wir beteten gemeinsam und diese Frau übergab mir ihre Zaubersteine zum Entsorgen. Vielleicht musst du dich trennen von Amuletten oder von Figuren. Es ist ja heute Mode, überall Buddha-Figuren aufzustellen. Ich glaube, es ist mehr als nur ein lächelnder, dicker Herr, der im Garten sitzt. Trennen. Manchmal ist der Preis für die Freiheit sehr hoch. Doch der Wert der Freiheit, die Jesus uns gibt, der ist um ein Vielfaches höher. Jesus will dich frei machen und das, was er in Ephesus bewirkt hat, das bewirkt er auch heute noch. Er bewirkt es bei dir, er bewirkt es bei uns und er bewirkt es in unserer Stadt. Und deswegen ist heute deine Entscheidung gefragt. Amen.